Gut, also ich begrüße euch ganz herzlich heute hier im X-Hop. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen auch alle, die zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Hey, es ist eine große Ehre, dass ihr da seid. Lasst uns mal einen Applaus geben, die da zu Hause sitzen. Ja. Und wir beten, dass sie einfach Gott erleben, da wo sie sind, und dass sie merken, dass Jesus die Antwort ist. Und heute starten wir mit einer neuen Predigtserie. Das ist der erste Teil. Sie können ja auch die nächsten Teile dann im Internet anschauen. Es geht um den Philipperbrief. Wir werden eine vierteilige Serie machen und speziell auch um das Thema, wofür lebst du? Und das ist eine klasse Sache. Und heute machen wir ein Experiment. Normalerweise predige ich immer so Themen und dann suche ich mir Bibelstellen dazu. Heute predigen wir einen Text, Vers für Vers, und werde dann die Dinge rausholen. Und ich will dadurch eigentlich zwei Sachen erzielen. Natürlich, dass wir den Text erleben und erfahren, aber auch, dass wir Hunger nach Gottes Wort haben. Ich glaube, dass die Bibel hier Gottes Wort ist. Dass es die Wahrheit ist und dass es frei macht. Ich lese fast jeden Tag, ich bin ehrlich, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag drin, seit über 30 Jahren. Und dieses Buch hat mein Leben verändert. Weil dieses Buch ist nicht nur ein Buch, sondern es ist Leben. Da ist Gott drin, da ist der Heilige Geist drin, da ist Kraft zur Veränderung drin. Und deswegen predigen wir hier über Gottes Wort. Und ich lade euch herzlich ein. Seid ihr bereit? Gut, ich fange mal an mit diesem Brief. Diesen Brief schreibt Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, und alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gott will, dass jeder Mensch den Frieden Gottes erlebt, die Gnade Gottes erlebt. Und der Hintergrund dieses Briefes ist, dass Paulus im Gefängnis sitzt, weil er an Jesus glaubt und manche Leute da eifersüchtig sind. Er sitzt im Gefängnis in Rom, und die Gemeinde, die er 5 Jahre vorher gegründet hat, in Philippi, kannst du in Apostelgeschichte 16 nachlesen, was da alles passiert ist. Da hat sich eine Geschäftsfrau bekehrt, da ist jemand frei geworden von dämonischen Bindungen, und deswegen ist Paulus und Silas auch ins Gefängnis kommen, damals schon, und Gott hat sie übernatürlich befreit. Und dann ist er weitergereist und später ist er wieder festgenommen worden und jetzt sitzt er im Gefängnis in Rom. Und erst die Gemeinde in Philippi, die unterstützt ihn mit materiellen Dingen, sie haben ihm eine finanzielle Gabe gegeben, und Paulus bedankt sich einerseits für diese Gabe, aber auf der anderen Seite ist er total begeistert, dass die Philipper auch 5 Jahre später immer noch an Jesus glauben und wachsen und das Evangelium weitergeben. Und das ist der Hintergrund zu diesem Brief. Ich finde es ganz, ganz toll. Er ist ungefähr 60 nach Christus geschrieben. Und dann geht er weiter in der damalig gültigen Form, wie man Briefe geschrieben hat. Immer erst kommt der Verfasser, dann die Empfänger und dann kommt ein Dank und eine Fürbitte. Und da lese ich jetzt weiter. Vers 3. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt vom ersten Tag an bis heute mit mir euch für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ja, es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir besonders am Herzen. Auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeugen muss, habt ihr Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Ich weiß, es ist heutzutage komisch, lange Texte zu lesen. Ich werde gleich noch mehr darauf eingehen, aber was wir so spüren in diesem Text, dass Paulus ein Herz hat für diese Gemeinde, dass er sie liebt, dass er für sie betet, dass er ermutigt ist und dass er auch sagt, hey Leute, dadurch, dass ihr mich unterstützt, bauen wir zusammen Gottes Reich. Und er ist ja in Rom und er kann sogar bis in das Haus des Kaisers hineinwirken und die frohe Botschaft da verkünden, und das begeistert ihn. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne, und ich liebe euch, doch so, wie auch Christus euch liebt. Ihr seht die enge Verbundenheit. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richtern treten könnt. alles Gute von Christus in einem von Schuld befreiten, alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zur Ehre Gottes und zu seinem Lob. Ein langer Text, ein langes Gebet, eine lange Danksagung. Und mir hat vor allem ein Vers, und das ist für mich so ein Gold Nugget aus diesem Bibel, da gibt es viele super tolle Texte, aber ein Nugget nehme ich raus. Ich bin sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Dieser Vers hat mich schon so oft getröstet, dass Gott, was Gott anfängt, das beendet er auch. Hallo? Für dein Leben, was Gott anfängt, beendet er. Gott will, dass du ans Ziel kommst. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott will, dass du ans Ziel kommst. Zu ihnen nach Hause. Gott will, dass sie ans Ziel kommen. Und ich habe festgestellt, auch in meinem Leben und im Leben von vielen Menschen, dass es Versagerängste gibt. Dass es Zukunftsängste gibt. Und die hindern uns, Dinge anzufangen. Die hindern uns auch manchmal, Dinge zu Ende zu bringen. Aber Gott will, dass du Dinge anfängst, die guten Werke, die er bereitet hat, und dass du sie zu Ende bringst. Hallo, seid ihr da? Ist es nicht gut, dass Gott das gute Werk, was er angefangen hat, zu Ende bringen wird? Und das sagt ein Mann, der im Gefängnis sitzt, der nicht weiß, wie es rausgeht, der nicht weiß, ob er ins Kolosseum den Löwen vorgeschmissen wird oder gekreuzigt wird oder ob er wieder freikommt. Aber er hat Hoffnung. Er hat Hoffnung in diesen guten Gott. Und hey, lass dich nicht entmutigen. Ich möchte dir mitgeben, das gute Werk. Sei mutig, Dinge anzufangen. Sei vielleicht mutig, dir eine neue Wohnung zu suchen. Sei mutig, dir einen neuen Job zu suchen. Sei mutig, einen Dienst in der Kirche zu übernehmen. Sei mutig, was zu tun. Versagerängste kommen nicht von Gott. Gott ist ein Gott, der sagt, hey, geh vorwärts. Du kommst ans Ziel. Ich gehe mit dir ins Ziel. Und wenn du auch irgendwo drin steckst, ich weiß es selber in meinem Leben, man fängt was an, ganz begeistert. Anfangs ist es immer super leicht. Und dann kommt der Punkt, wo man denkt, bin ich hier noch richtig? Ist es überhaupt noch alles gut? Und Gott sagt, hey, bleibe dran. Das gute Werk, was er angefangen hat, wird er auch vollenden. Bis auf den Tag Jesu Christi. Und da gibt es viele Beispiele aus dem Sport. Da gibt es Beispiele aus der Wissenschaft. Ich möchte eins erzählen. Thomas Edison, ihr kennt ihn alle, der Erfinder der Glühbirne, der hat eben nach einer Rezeptur geforscht, wie er dieser Draht, dieser Glühdraht, wie der praktisch lange haltbar ist. Und wisst ihr, wie viele Versuche er gemacht hat? Ich habe es gelesen. Über 1000. 1000 Mal hat er irgendwelche Teile gemischt, hat es probiert und was ist passiert? Bumm, es war weg. Und die meisten von uns, also ich zumindest, ich hätte nach 40 Mal aufgehört. Vielleicht 400 Mal. Aber wer macht 1000 Versuche, der das gute Werk in dir angefangen hat, er wird es vollenden. Bleibe dran. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich gehe gern joggen. Und manchmal scheint die Sonne, es ist heiß und dann sitzt du da und sagst, weißt du, wäre es mal wieder gut zu laufen, also anzufangen, mich zu bewegen. Das gute Werk. Auch das gehört dazu und dann sagst du, heute ist so warm, ich gehe in die Sonne und es ist so zu heiß, dass ich nicht dehydriere, also ich bleibe zu Hause. Am nächsten Tag ist Wind, sagst du, nee, ich gehe nicht laufen, weil da könnte ich ja erkältet werden. Und am dritten Tag ist es kalt, da geht man auch nicht laufen. Hey, der das gute Werk in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden. Auf vom Sofa und laufe. Und das ist doch eine Ermutigung, auch Bibel lesen. Das ist ein ganz Beispiel in die Richtung, hey, du hast mal angefangen, du hast vielleicht jetzt gehört, okay, ich lese jetzt mal den Philipperbrief und ich bin ehrlich, ich habe auch angefangen und irgendwann war es langweilig. Irgendwann hat es mir nichts mehr gebracht. Aber dran zu bleiben, durchzugehen, ans Ziel zu kommen, Gott will, dass du ins Ziel kommst. Mit deinem Leben, mit deinem privaten Leben, mit deinem geistlichen Leben. Und er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ermutigt den Paulus und sagt, hey, ich bin bei dir. Und es versuchen immer wieder Ängste zu kommen. Und wisst ihr, Angst ist eine geistliche Macht. Und du hast die Autorität, der zu widerstehen in Jesu Namen. Sprich laut aus, der das gute Werk in mir begonnen hat, der wird es vollenden. der das gute Werk in dir begonnen hat, er wird es vollenden. Angst ist nie von Gott. Angst ist eine Macht und du kannst der widerstehen. Ich gehe öfters mal gern in die Berge und man liest vorher so die Routenbeschreibung und sagt, okay, traue ich mir das zu, die Höhenmeter, die Länge, wie lange es dauert, der Schwierigkeitsgrad, kletter auch ein bisschen bis zu einem bestimmten Grad, das liest man so. Und dann steigst du ein in diese Route. Und dann bist du unterwegs und dann kommst du an die Schlüsselstelle. Und wie oft ging es mir schon so, oh Mann, wieso habe ich mir das angetan? Aber jetzt umdrehen, ist keine Option. Und dann fällt mir immer dieser Vers ein, der das gute Werk in dir begonnen hat, der wird es auch vollenden. Ich werde nicht sterben, gehe nicht in die Berge, um runterzufallen, sondern ich gehe, um ins Ziel zu kommen, auf den Gipfel zu kommen. Du bist berufen, ans Ziel zu kommen für dein Leben. Okay? Sie sind berufen, zu Hause die Ziele zu erreichen. Ist das ein guter Vers? Ja? Du kommst durch. Jetzt lesen wir weiter, Vers 12. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Jesus Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie Gottes Botschaft weiter. Zwar verkündigen manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen, anderen aber lassen sie sich von besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlichen Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder mit ehrlicher Absicht geschehen? Wenn nur jeder erfährt, dass Jesus Christus ist, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Und weil ihr für mich betet und Jesus Christus durch seinen Geist mir beisteht, bin ich sicher, dass mir alles zum Besten für mich ausgehen wird. Also Paulus ist in dieser echt, sagen wir es mal auf Deutsch, bescheidenen Situation. Im Gefängnis, und ich weiß nicht, wer schon mal im Gefängnis war, einige sitzen da, hier in diesem Raum, die Jesus auch frei gemacht hat. Ich war Gott sei Dank noch nicht da, aber ich hasse es, fremdbestimmt zu sein. Ich fahre ja nicht mehr gern S-Bahn. Fliegen ist noch schlimmer. Aber im Gefängnis zu sein, dass andere bestimmen, wann ich duschen gehen soll. Dass andere bestimmen, ich kann nicht wählen, was ich essen soll. Das ist schlimm. Und stell dir mal vor, in so einer Situation zu sein. Und dann versöhnt sich Paulus mit der Situation und sagt, hey, egal, das sind Menschen. Natürlich verkündige ich das Evangelium lieber bei freien Menschen, aber hey, die Leute im Gefängnis, die brauchen Jesus. Die brauchen Vergebung. Egal, wie viel Mist du gemacht hast, hey, der ist auch für diese Menschen gestorben. Und Paulus entscheidet sich, sagt, hey, super, ich kann hier Menschen von Jesus, den Wärtern und meine Mitgefangenen, und da ist der Mörder neben mir und der Pädophile neben mir. Hey, du brauchst Jesus. Jesus macht frei. Und Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und dadurch werden auch Leute ermutigt. Hey, ich möchte dir mitgeben. Alles, was du erlebst, alles Negative, wenn du damit mit Jesus durchgehst, dann ist es immer ein Zeugnis für andere, um sie zu ermutigen. Gott lässt nichts in deinem Leben zu, ohne dass du daraus lernen kannst und ohne dass du andere Menschen segnen kannst. Hier gibt es Leute in dieser Kirche, Frauen, und das ist ganz schlimm, die haben einen Abgang erlebt. Manche schon in der 36. Woche. Und die sind durchgegangen mit Jesus und die können jetzt andere wieder trösten und die können anderen auch Mut geben, das weiterzugeben. Aber was dann echt der Hammer ist bei Paulus, da sitzen Leute drin, die predigen auch über Jesus, aber die machen das nicht aus einer Liebe für Gott, sondern die machen das, um Paulus noch eins auszuwischen. Und spätestens dann hätte ich aufgehört. Spätestens dann wäre ich in meine Mitleidsparty verfallen und denke, oh Jesus, wieso muss ich da hier im Gefängnis sein?
Oh Gott, befreie mich!
Und das macht Paulus nicht. Das ist Glaube. Er sagt, hey, das ist doch eine super Chance. Egal, ob jemand aus guter Motivation predigt oder nicht predigt, Gott macht aus Mist Dünger. Aus Minus Plus. Gott verändert Situationen, die noch so bescheiden aussehen können. Und wir alle, die wir hier sitzen, alle, die wir zu Hause sind, wir haben solche Situationen. Stimmt es? Wir haben Herausforderungen. Auch wenn wir nicht im Gefängnis sitzen, da gibt es Herausforderungen in der Arbeit. Da gibt es Herausforderungen, ja, in meinem Beziehungsleben, vielleicht auch finanziell, körperlich. Es gibt Herausforderungen. Und der Schlüssel, wie sich die Situation verändert, die ist in diesem Vers 19. Ganz am Schluss habe ich ihn gelesen, weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass mir alles zum Besten. Gott möchte, dass du ans Ziel kommst und Gott möchte, dass du alles zum Besten dient in deinem Leben. Dass sich die Situationen verändern, dass da ein Game Changing ist. Und wie geschieht das? Durch Gebet. Durch Gebet. Manche Leute sagen, hey, was ist Beten? Muss ich da irgendein Sprüchli aufsagen? Nein, Beten heißt heißt reden mit Gott. Dein Herz zu Gott zu bringen, auch dass Leute füreinander beten. Ich bin dankbar für diese Kirche. Wir haben hier 25 Kleingruppen und da beten Menschen füreinander. In meiner Männerkleingruppe, wir haben am Donnerstag wieder gebetet. Und da war ein Mann zum ersten Mal da, der hat das letzte Mal gebetet mit 14, inzwischen war er 38. Ein paar Jahre her. Und laut beten vor anderen Menschen ist so schlimm, wie das erste Mal Sex haben. Es ist ungewöhnlich. Aber er hat es getan und ich weiß, dass wenn du anfängst zu beten, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, dass Gott wirklich reinkommt, dass Gott Situationen verändert und das Minus Plus macht. Ja? Und durch den Beistand Jesu Christi. Das, was mir mein größter Trost ist, ist, Jesus ist immer bei mir. Der Heilige Geist ist immer da. Jesus sagt, hey, ich habe alle Macht. Und wisst ihr, wenn wir beten, beten wir zu dem Mächtigsten, zu dem Reichsten, zu dem Weisesten, zu der größten Autorität des Universums. Und er hört uns. Und er hat gesagt, ich bin alle Zeit bei euch, du bist nicht alleine und ich werde deine Situation verändern. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, fang an zu beten. Fang an zu Jesus Christus zu beten. Und er wird kommen. Er wird deine Situation im Gebet hören und wird deine Situation erleben. Wer hat es schon verändern. Wer hat es schon erlebt hier in diesem Raum? Oh, ganz viele Hände. Wer hat es noch nicht erlebt? Komm, wir beten für dich. Das ist unser Gebet, dass du das erlebst. Dass Gott lebendig ist, dass Gott Gebet erhört. Gott macht aus Mist Dünger. Amen. Halleluja. Ich habe eine interessante Geschichte gehört von jemand hier in dieser Kirche. Er ist letzte Woche nach München gefahren, irgendwie da eine Beratung von einem Arzt abzuholen und er hat sich entschieden, mit seiner Freundin zu fahren und dann haben sie ein Ticket gebucht, ein Partnerticket für MTV, 17 Euro kostet das, sind hingefahren und der Termin hat da keine 60 Sekunden gedauert, es wurde ihm DIN A4-Blatt in die Hand gedrückt und er durfte wieder heimfahren. Er war echt irgendwie so wie ein begossener Pudel da gestanden und gesagt, warum habe ich jetzt die Zeit investiert, Geld investiert, das kann doch nicht sein. Das Blatt hätte ich auch im Internet kriegen können, hätte mir Zeit und Geld gespart. Aber, hey Gott, du musst da irgendwas vorhaben mit mir. Warum bin ich jetzt hier, habe dieses Partnerticket? Dann setzen sie sich wieder in die S-Bahn, fahren nach Hause und es gibt diese Sitze da, wo es einen Zweiersitz gibt und einer sitzt gegenüber. Sie sitzen gegenüber und der Partnerin, die wird geblendet von der Sonne, sie setzt sich neben ihn und es dauert keine 60 Sekunden, setzt sich jemand auf dem Blatt gegenüber. Ein junger Mann. Die Tür geht zu. Und dann kommt die Ansage, Fahrkontrolle, Fahrscheinkontrolle, kommt der, wie nennt man das, Kontrolleur. Und der junge Mann beobachtet die gegenüber, die Person, man merkt, er hat keinen Fahrschein gehabt. Und in dem Augenblick erinnert sich Gott, erinnert der Heilige Geist, hey, ich habe doch ein Partnerticket, da dürfen 5 Leute mitfahren. Als der Chauffeur dann kommt, der Kontrolleur, sagt er, hier, das sind meine Leute, 1, 2, 3, hier ist das Partnerticket. Und er wird praktisch, darf mitfahren. Der Kontrolleur ist weg. Dann sagt der junge Mann, Sie haben mir Ihr Leben gerettet. Dann sagt er, warum? ich komme gerade von meinem Bewährungshelfer und ich durfte noch eine Sache machen, sonst wäre ich in den Knast eingefahren und das hätte gereicht, wenn sie mich jetzt hier erwischt hätten. Hey, das ist Gott. Und er durfte ihm dann sagen, Jesus liebt dich. Und das ist das, wie Gott uns gebraucht im Alltag. Fang an zu beten. Hey, du machst einen Unterschied. Du bist ein Game Changer. Betende Leute sind starke Leute, okay? Betende Leute sind super Leute. Wofür lebe ich? Ich hoffe inständig fürs 20 und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird. Sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben ist für mich Gewinn. Die Frage ist ja, wofür lebst du? Und das ist eine Aussage von Paulus. Christus ist mein Leben und das Sterben ist Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bin, weiß ich nicht, was ich wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein, aber wäre das das Allerbeste? Anders heißt, habe ich noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Halleluja. Darum will ich auch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude durch diese Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, hey, das ist eine Glaubensaussage. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Christus durch mich getan hat. Wofür lebst du? Manche Leute leben für Beziehung, manche leben für materielle Dinge, manche leben für Spaß, manche leben für ein Hobby, für Bergsteigen. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das ist wirklich eine starke, steile Aussage und das ist auch mein Lebensmotto. Das Leben ist für mich Jesus. Ich lebe für Jesus. Jeden Tag. Und wisst ihr, Jesus ist meine Eintrittskarte in den Himmel. Nicht meine gute Werke, sondern wenn ich an die Himmelstür komme, dann sagt Jesus, hey, durch das Sterben, durch die Auferstehung Jesu komme ich in den Himmel. Jesus ist aber nicht nur für die Ewigkeit da, das Wort sagt, der erste Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern Jesus ist auch schon für das Leben hier auf Erden da. Ich bin gekommen, euch ein Leben im Überfluss zu geben. Und das beinhaltet alles, Gesundheit, Stärke, Ermutigung, materielle Dinge, Heilung, das schenkt Jesus. Und wenn du den noch nicht erlebt hast, gleich gibt es die Möglichkeit, wir können dieses Gebet sprechen. Wie kannst du, viele Leute haben irgendwie Vorurteile, ja, weil sie Christen erlebt haben, die nicht in dem Leben, aber Gott sagt, hey, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Jesus ist auch der Einzige, der wirklich deine Sehnsüchte stillen kann. Dieses Vakuum, was wir im Herzen haben. Ich habe immer gedacht, das können vielleicht eine Beziehung oder eine tolle Erfahrung oder ein super Konzert, das ist immer nur punktuell. Aber Jesus Christus stillt das Vakuum wahrhaftig. Dauerhaft. Als ich mich bekehrt habe, vor 34 Jahren, haben meine Eltern gesagt, ach Junge, war ich 19, in 3 Monaten ist es vorbei. Jetzt sind es 34 Jahre. Und ich sage, Jesus ist mein Leben. Und das Sterben ist Gewinn. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Wir als Christen, wir werden ewig leben. Und deswegen kann Paulus so eine steile Aussage machen. Und wir kommen zu den letzten Versen. Ihr habt es bald beschafft. Von allem ist wichtig, dass ihr als Gemeinde, als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann, und es mit eigenen Augen sehe, oder ob ihr nur davon hört. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft. Denn diese Botschaft in euch geweckt hat, der Glaube. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr denselben Kampf wie ich und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher schon mit angesehen. Jetzt kann ich euch nur davon berichten. Christsein ist auch ein gewisser Kampf. Hat auch damit zu tun, mal etwas sein zu lassen, zu leiden für Christus. Aber eins, was ich festgestellt habe, wenn ich bei Jesus stehe, wenn Christus mein Leben ist, stehe ich immer, Achtung, auf der Seite des Siegers. Stehe ich immer auf der Seite des Überwinders und ich brauche mich nicht einschüchtern zu lassen. Und manchmal gibt es Situationen, wie jetzt bei Paulus, wo es eigentlich aussieht, hey Paulus, das ist dein Ende, aber wir wissen, dass Paulus wieder befreit wird und dass er noch viel für Gott wirkt. Hey, wenn Jesus auf deiner Seite ist, dann bist du ein Überwinder. Dann bist du ein Sieger. Dann geht es dir gut. Und ich ermutige dich, nicht nur in die Kirche zu gehen, um ihr Zeit abzusitzen, sondern folge Jesus nach. Wir sind eine Kirche, die Jesus nachfolgt. Hab Gemeinschaft mit jungen Leuten, mit Leuten deines, die deinen Glauben teilen. Und ich möchte zum Schluss nochmal das zusammenfassen, diese letzten, vergiss es niemals, never forget. Hey, Gott kommt mit dir ans Ziel. Amen. Vergiss es in keiner Situation. Alles wird gut. Sag mal, alles wird gut. Auch bei Ihnen zu Hause, alles wird gut, wenn Jesus auf Ihrer Seite ist. Das ist immer diese Klammer, wenn Jesus auf deiner Seite ist, okay? Die Kraft kommt nicht aus dir und du stehst auf der Seite des Siegers. Wow. Ist das nicht super? Ist das nicht eine tote Botschaft? Eine tolle Botschaft. Nicht eine tote, eine lebendige Botschaft, die wir in Jesus haben. Vergiss es niemals. Und hey, ich spreche euch das zu und ich will euch alle, die auch zu Hause sind, ich will sie segnen mit diesen Sätzen. Sie kommen mit Gott ans Ziel. Alles wird gut und in Jesus stehen wir auf der Seite des Siegers. Christsein ist eine super Sache und vielleicht ist die Frage jetzt auch da, hey, ja, muss ich jetzt da Teil Ihrer Kirche werden? Nein. Muss ich da guter Mensch sein, mein Leben ändern? Nein. Nicht zuerst. Das sind immer die zweiten Schritte. Der erste Schritt ist das, dass ich Jesus persönlich in mein Herz einlade. Gott liebt sie. Gott liebt jeden in diesem Raum. Das ist seine Botschaft. Das ist dieses Herz, was wir hier sehen, hier vorne. Und wir haben uns von Gott entfernt. Wir leben unser eigenes Leben. Und deswegen sind wir getrennt und haben keinen Zugang zu diesen Dingen, die Gott uns da auch gibt. Und deswegen ist Jesus gestorben. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, um für uns zu sterben und aufzuerstehen. Und Jesus lebt. Jesus ist da. Jesus ist Realität. Das war mir nicht bewusst, aber den kannst du aber nur erfahren, wenn du ihn einlädst. Wenn du ein Gebet sprichst, wenn du so mutig bist, sagst Jesus, komm in mein Herz. Und das würde ich gerne zum Schluss noch beten. Und jeder, der das mitbeten will, der spreche mir einfach nach, der heißt, sei mutig und 5, 6 einfache Sätze, wo ich Jesus ins Herz einlade. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und ich lade dich in mein Herz ein. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass ich ans Ziel kommen werde. Danke, dass alles gut wird. Und danke, dass du der Sieger bist, der auf meiner Seite steht. Amen. Hey, gebt mal einen Applaus für alle, die da mitgebetet haben. Wir würden uns ganz, ganz arg freuen, wenn Sie mal vorbeikommen hier in den Gottesdienst, auch mal hier auf unsere Homepage gehen und auch vielleicht weitere Predigten hören. Und wir haben auch eine super Bibel hier für Sie, die wir Ihnen gerne schenken würden. Gottes Segen. Auf Wiedersehen. Bis bald.